Grüezi wieder und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereit steht schon Professor Christoph Mörgerli für die nächste Ausgabe von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Wir befinden uns in Rünenberg. Neben uns ein Denkmal, eine Medaille, eine richtig große Medaille. Christoph, wer ist da abgebildet? Was ist hier der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. In Rünenberg im Oberbaselbiet hat es ein Denkmal, wie wir sehen, das erinnert mit einer Skulptur in Bronze an Johann August Sutter, auch John A. Sutter genannt, ein von hier stammender, jedenfalls hier verbürgter von der Familie her, Schweizer Abenteurer, könnte man mal sagen, Kaufmann, Siedler, auch mit sehr fragwürdigen Aspekten in seinem Leben, aber in den Vereinigten Staaten doch heute noch ein recht bekannter Mann mit schweizerischen Wurzeln, und über den haben wir einiges zu berichten.
Wann ist John Sutter geboren? Was ist das für, wer ist dieser Mann?
Johann August Sutter ist 1803 geboren, und zwar im Badischen, also in einem deutschen Dorf namens Kandern. Und das ist sehr grenznah. Da hat sein Großvater und auch sein Vater gearbeitet in einer Papiermühle. Johann August Sutter hat nie hier in Rünenberg gewohnt, aber die Gemeinde hat sich daran erinnert, dass diese Familie seit dem mittleren 16. Jahrhundert hier in Rünenberg verbürgt ist, und darum hat man dann 1954 auch diesen Gedenkstein mit Bronzemedaillon für Johann August Sutter gesetzt.
Wie ist Johann August Sutter aufgewachsen? Was war da sein Umfeld? Wie ist vielleicht seine Prägung?
Was wir wissen, er ist in einem kaufmännischen, sagen wir mal auch industriellen Milieu aufgewachsen. Das waren nicht sehr wohlhabende Verhältnisse. Er weilte ungefähr ein Jahr dann auch in Neuenburg und hat sich da ausgebildet. Er wurde Kaufmann, kam nach Burgdorf, hat sich da im Tuchhandel und im Kurzwarengeschäft betätigt und hat die Frau einer, ich würde sagen, wohlhabenden Burgdorfer Familie geheiratet. Mit ihr hatte er auch 5 Kinder. Und er hat dann aber doch waghalsige Geschäfte gemacht, hat Kredite aufgenommen, das happerte dann mit dem Zurückzahlen, auch bei der Verwandtschaft der Frau hat er sich verschuldet. Und man könnte vielleicht sagen, er wurde so ein bisschen zu einem kleinen Kriminellen oder Wirtschaftskriminellen, nicht in dem ganz großen Sinn, aber er war doch ausgeschrieben und hat sich dann 1834 entschieden, in die neue Welt zu reisen, in die Vereinigten Staaten zu gehen, wie so manche, die damals eben ausgewandert sind. Manche hatten wie Sutter auch etwas auf dem Kerbholz, und er hat relativ bald dann seiner Frau geschrieben, er gedenke nie mehr zurückzukehren in die Schweiz.
Was war das für eine Zeit? Wie ging es den Menschen damals in der Schweiz? Was war da vielleicht ausschlaggebend, auch vielleicht, dass viele weggezogen sind?
Es war natürlich eine Auswanderungszeit. Die Schweiz war arm, gewissermaßen das Armenhaus Europas. Viele Gemeinden waren froh im mittleren 19. Jahrhundert, wenn ganze Dorfschaften eigentlich sich einschifften und nach Nord, manchmal auch nach Südamerika auswanderten. Man hat auch ihnen Geld mitgegeben, man hat gesammelt, man hat Abschiedsgottesdienste veranstaltet, und dann ging es auf die abenteuerliche mehrwöchige Überfahrt.
Warum Amerika? Warum wollte Sutter unbedingt nach Amerika auswandern? Warum nicht Irland, weiß ich etwas?
Amerika war natürlich damals bereits ein Sehnsuchtsort für Pioniere aller Art. Man glaubte da, Geschäfte zu machen, und man hoffte eben, reich zu werden. Auch konnte man dann den europäischen Häschern und Behörden so entgehen. Das hat dann auch Suter gemacht. Er ist da angekommen in Nordamerika und ist viel herumgekommen, hat überall so ein bisschen gehandelt, Pferdehandel, aber auch Handel mit anderen Produkten, hat sich auch wieder verschuldet, musste auch wieder weiterziehen und kam dann über Hawaii und Alaska in Kalifornien an. Und in Kalifornien, 5 Jahre nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten, hat er sich nicht an der Küste niedergelassen, denn da herrschte damals Mexiko und es gab auch Russen, die da eben ihre Geschäfte trieben. Und da wollte er im Hinterland bleiben und es verschlug ihn ins Tal des Sacramento-Flusses. Und dort hat er gesiedelt. Es wurden ihm 200 Quadratkilometer Land zugewiesen, ein enormes Stück Land. Und da hat er dann auch nicht alles falsch gemacht. Wir kommen noch auf seine Nachteile. Aber er hat da eine Art Großindustrie betrieben im Sinne, dass er eben Mühlen hatte, Schneidemühlen, Brettermühlen und andere Mühlen, dass er aber eben auch Landwirtschaft betrieb, Viehzucht, Ackerbau und so weiter im großen Stil und es auch zu einer recht erheblichen Wohlstand brachte. Es haben zeitweise 1000 eingeborene Indigene für ihn gearbeitet.
Vielleicht noch mal kurz zur Auswanderung. War das eine Art Befreiung? Hat sich John Sutter da befreit, losgelöst von den Schweizer Behörden als Kleinkrimineller? Ich meine, er hat immerhin Frau und 5 Kinder zurückgelassen. Oder war das auch ein wehmütiger Akt?
Das war nicht unbedingt ein wehmütiger Akt. Ich glaube, er hat sich gefreut. Er war wirklich ein Abenteuertyp, der das gesucht hat. Man darf dann vielleicht doch erwähnen, dass Kinder zum Teil dann zu ihm gereist sind, vor allem die Älteren. Und ein Sohn hat dann auch dafür gesorgt, dass die Mutter 1850 ebenfalls nachgereist ist in die Vereinigten Staaten. Also das Ehepaar war dann wieder vereinigt in der späteren Lebenshälfte. Aber es ist doch zu sagen, dass da dieses sogenannte Neu-Helvetien, diese Kolonie, wie man sagen könnte, einigermaßen blühte. Aber der Preis war natürlich hoch. Nach heutigen Maßstäben wurde da die indigene Bevölkerung ganz massiv ausgebeutet. Das waren fast Arbeitssklaven, obwohl man eigentlich vorschriftsmäßig die hätte gut behandeln müssen. Wir wissen auch von Zeitgenossen, dass es sexuelle Übergriffe gab, auch von Sutter selber, dass Gewalt im Spiel war, dass er sehr, sehr viel getrunken hat, wie halt in Amerika der Umgang mit dem Alkohol vielleicht noch etwas problematischer ist als hier in der alten Welt.
Also würdest du sagen, diese Machenschaften von Sutter, diese kriminelle Energie, zieht er sich fort? Oder kann man vielleicht auch sagen, ja, er hat vielleicht nicht ganz alles falsch gemacht, sondern vielleicht auch ein paar Sachen richtig.
Er hat sicher ein paar Sachen richtig gemacht. Er hat sich wirklich bemüht, hier eine Landwirtschaftskolonie, eine blühende Kolonie aufzubauen, die auch manche Familien ernährt hat. Aber die Mittel dazu sind natürlich aus der Zeit heraus wirklich grausam. Und heute haben wir dafür kein Verständnis mehr, mit welcher Brutalität man vorging. Es gab auch eigentliche Jagden auf Eingeborene. Also man hat da sogenannte Jagdpartien, ich kann es fast nicht anders bezeichnen, veranstaltet und ist dann mit Gewehren ausgerüstet auf wehrlose Eingeborene losgegangen und hat die auch jetzt nicht gerade zu Hundertschaften, aber doch zu Dutzendfach in Zahlen abgeschlachtet. Das ist wirklich eine nicht sehr schöne Sache.
Und warum steht jetzt hier Basel, im Oberbasel-Ländlichen, warum steht jetzt hier ein Gedenkmal an diesen John Sutter. Warum ist das hier verewigt?
Die Geschichte ging dann natürlich weiter, denn nun wurde John Sutter zum Opfer. 1848 wurden die ersten Gold Nuggets gefunden in diesem Sacramento-Tal auf seinem Gebiet und das löste dann den viel beschriebenen Goldrausch aus. Das heißt, es kamen Hunderte von Goldgräbern, es gab eine Goldgräberstimmung und die sind da schon ein Stück weit wie Heuschrecken über sein Land hergefallen. Vieles ist zerstört worden. Natürlich hat sich der Wert der Grundstücke im Grunde auch verbessert, aber es war dann doch so, dass er sich als Opfer gefühlt hat und dass ihm auch Unrecht geschah. Er ist 1840 mexikanischer Bürger geworden, aber 1848 übernehmen die Vereinigten Staaten Kalifornien und damit auch Neuhelvetien. Seit 1846 ist er US-Bürger ebenfalls und in der späteren Lebenszeit hat er sich dann bemüht, dieses Unrecht irgendwie wieder gut zu machen bei den Behörden. Er hat Eingaben gemacht, eine Eingabe nach den anderen, ist auch nach Washington gegangen und hat da gewohnt. Also er war eine bekannte Figur. Und lustigerweise, und damit sind wir beim Denkmal, hat man gegen Ende des 19. und auch im 20. Jahrhundert diesen Sutter sehr stark idealisiert, als Typus des Abenteurers, des Pioniers, aber auch eben des gründlichen Schweizers, der wirklich Mehrwert geschaffen hat in den Vereinigten Staaten. Man hat ihn als sagenhaft reich beschrieben. Das war er im Grunde nicht. Also das ist nicht astronomisch. Aber natürlich, es war ein großes Stück Land und mit entsprechenden kleinindustriellen Produktionsstätten, die er da betrieben hat. Und in der Schweiz gab es dann Bücher, Romane, es gab auch Schauspiele, es gab Filme über das Leben, das Abenteuerleben dieses John Sutter. Und damit eben auch ein gewisses Prestige, das sich auch ausdrückt in diesem Stein, der hinter uns ist.
Da habe ich das richtig verstanden. Der war am Ende, war er Bürger oder Staatsbürger von drei verschiedenen Ländern, von Amerika, Mexiko und der Schweiz.
Das kann man so sagen, das ist richtig. Er war wirklich Polyglott und das hat natürlich auch die Veränderung jeweils der Lebensumstände mit sich gebracht, dass er also von verschiedenen Staaten stammte.
Darf ich fragen, was glaubst du, was war ursächlich für diese Faszination im 19. Jahrhundert, hast du gesagt? Bürger, der wurde fast schon verherrlicht. War das sein Abenteurergeist? War das die Faszination Amerika? War das die in Anführungs- und Schlusszeichen Tellerwäscherkarriere vom Landwirt, Sklaventreiber zum schlussendlichen, Goldgräber? Was ist da? Was glaubst du? Was war die Faszination von John Sutter?
Ich glaube schon, das Abenteuerlustige und diese doch schwindelerregende Karriere von diesen kleinen Verhältnissen zu diesem Großgrundbesitz, das Fort Sutter in Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens, steht immer noch, ist zu bewundern. Es gibt auch in der Schweiz Straßen, die nach ihm benannt sind, auch in seinem Geburtsort im Badischen. In Deutschland ist das ebenfalls der Fall und natürlich eben hier dieser Gedenkstein. Und seit man eben die Kolonialgeschichte, die Geschichte auch der Kolonisierung und Black Lives Matter und so weiter genauer betrachtet, ist natürlich auch etliches mit Sutter geschehen und man hat ihn ein bisschen vom Podest heruntergeholt. Es gab auch Aktionen bei diesem Stein. 2021 haben die Jungsozialisten ein rotes Tuch über dieses Denkmal gelegt, um eben ans Blut, das da vergossen wurde, zu erinnern. Und der Gemeinderat dieses Dorfes sah sich dann auch genötigt, eine Zusatztafel an diesem Stein anzubringen, wo man eben auch die Schattenseiten dieses Johann August Sutter etwas beleuchtet.
Wie sieht, du hast gesagt, in Amerika wird er auch noch respektvoll genannt. Wie sehen die Amerikaner das Wirken von John Sutter? Ist das mit ähnlicher Begeisterung, ähnlicher Werbe, wie das damals in der Schweiz gewesen ist? Oder war das noch euphorischer?
Es ist vor allem auch die Tragik, die fasziniert. Also jemand baut da etwas auf und dann kommen eben diese Goldgräber, fast eben wie Heuschrecken. Es gibt auch die berühmten Bilder von diesen Schiffen, die da in San Francisco ankamen und dort einfach verwaisten, also die dann irgendwie zu Ruinen wurden, weil das niemand mehr interessierte. Man wollte einfach dahin, man wollte Gold finden, schnell reich werden und hat dann wirklich diese Schiffe zu Ruinen verkommen lassen. Also das alles, der Goldrausch, gibt ja auch einen berühmten Film von Charlie Chaplin, also da war wirklich etliches an Faszinosum und das hat man dann auch ein Stück weit gefeiert, bis in neuerer Zeit, wo sicher auch Sutter anders beurteilt würde.
Und was für Spuren hat dieser Goldrausch, der ja Heuschrecken plagenartig über Sutter hergefallen ist, was für Spuren hat dieser Goldrausch an John Sutter hinterlassen?
Er ist verbittert, er musste dann auch veräußern, verkaufen, hat vieles verloren und konnte sich mit einem gewissen Recht auf Rechtsgrundsätze stützen, auf Privateigentum, das eigentlich geschützt war, und wurde dann zu einer ebenso bekannten wie tragischen Figur bei den Politikern in Washington, indem er eben da ständig Audienzen verlangte, ständig auf sein Recht pochte. Das Wort General ist übrigens auch problematisch. Er hat auch da übertrieben und ein bisschen Hochstapelei betrieben. Er hat zum Beispiel behauptet, er sei Hauptmann in französischen Diensten gewesen, was überhaupt nicht stimmt. Er war Unterleutnant hier in der Schweiz und hat dann auch gewisse Chargen in den Vereinigten Staaten übernommen, die ebenfalls militärisch waren. Aber das mit dem General ist ebenfalls etwas abenteuerlich.
Du hast erzählt, dass die Juso hier eine Aktion gestartet hat, die Jungsozialisten mit diesem Tuch Blut beschmiert und alles. Der Gemeindepräsident hat dann diese Zusatztafel angebracht. Findest du, der Umgang, war das eine richtige Aktion, beziehungsweise dass man diese Geschichte wie so gerade gerückt hat, mit einer Zusatzinschrift, oder hat man da überreagiert aus deiner Sicht?
Ich finde die Sache da mit dem roten, blutigen Tuch etwas übertrieben. Es war natürlich sehr medienspektakulös. Dass man aber auch an die dunklen Seiten erinnert und erinnern muss, ist sicher korrekt. Allzu lange ist natürlich das Licht dieses General Sutter in allzu strahlenden Farben gemalt worden. Er hat sich übrigens auch gerne malen lassen, er hat sich fotografieren lassen. Wir haben eine ganze Reihe von Porträts von ihm. Das berühmteste Bild übrigens stammt von Frank Buchser, dem Solothurner Maler, und ist im Kunstmuseum Solothurn ausgestellt.
Also kann man sagen, von diesen euphorischen Beschreibungen im 19. Jahrhundert und der absoluten Verunglimpfung von Sutter durch die Jungsozialisten, die Mitte macht das wahrscheinlich aus, oder wie siehst du das?
Es ist wie immer etwas dazwischen, aber es muss gesagt werden, dass seine Ziele, die er erreicht hat und die beachtlich sind, natürlich doch unter enormen Opfern zustande kamen. Und man war da halt einfach grausam, man war da unerbittlich, man war sicher auch rassistisch. Und da haben sich nicht alle Siedler mit Ruhm bekleckert. Das gilt ja übrigens nicht nur für General Sutter. Wir kennen auch neuere Hollywood-Filme beispielsweise. Was die Mormonen gemacht haben, war auch nicht immer vom Schönsten, auch wenn sie da den Glauben gepredigt haben und so weiter. Also es ist eine brutale Zeit. Es ist die Zeit des Abenteuertums, wo aber eben auch andere Menschen dann unterdrückt werden und es geht auf Kosten von anderen Menschen, dass eben die einen Erfolg haben.
Was wurde eigentlich aus den Nachfahren?
Die Nachfahren gibt's noch. Das ist eine große Familie geworden. Die Eltern sind dann auch bestattet worden. Die waren reformiert und liegen da auch in einem entsprechenden Gottesacker. Aber es gibt Nachfahren von General Sutter in den Vereinigten Staaten.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen Dank.